Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trauma und Träume. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Gut, also realistisch gesehen schaffe ich es definitiv nicht, einmal im Monat eine Folge zu machen. Ich habe daraus gelernt. Ich glaube, ich kann einfach nur eine Folge innerhalb von 3 Monaten machen. Diesmal sind 4 Monate vergangen. Wir haben jetzt genau den 31. Dezember. Es ist 13.44 Uhr und ich nehme gerade diese Folge auf. Sprich, schön auf dem letzten Drücker möchte ich heute noch vor Silvester diese Folge bearbeiten und posten, weil ich einfach damit das Jahr 2024 beenden möchte. Und ich möchte euch mit auf diese Reise nehmen, auf meine ganz persönliche Reise, wie mein Jahr war, denn es war einfach krass. Ich glaube, es gibt kein anderes Wort außer krass, wild, unerwartet. 2024 war ein Jahr, das mich Dinge machen lassen hat, von denen ich nie geglaubt hatte, diese zu machen. Ein Jahr, das viel gegeben hat, aber leider auch sehr viel genommen hat. Ein Jahr, das mich wachsen lassen hat, stärker gemacht hat, mir vielleicht auch gezeigt hat, wie stark ich geworden bin, mir meine Entwicklung gezeigt hat und leider aber auch einfach sehr viel genommen hat. Ich spoiler ein bisschen. Ich habe einen geliebten Menschen verloren und das nagt an mir deutlich sehr. Aber wir fangen einfach von vorne an. Ich glaube nämlich, dass ich in meiner letzten Folge gar nicht erwähnt hatte, dass ich mich in einer Beziehung befunden habe. Ja, es ist auch schon wieder vorbei. Willkommen in meinem Leben. Ich habe tatsächlich im, ich weiß jetzt nicht so genau, Juli, glaube ich. Juli oder August? Ich glaube Juli. Jemanden kennengelernt und das war voll krass. Das war so intensiv und das hat mir echt Angst angejagt. Ich habe eigentlich mehrfach gesagt, so hey, lass es uns doch mal langsamer angehen lassen, weil ich einfach der Meinung bin, dass etwas, was schnell beginnt, auch sehr schnell endet. Und ich habe zuvor den Begriff Lovebombing nicht gehört, aber der hätte einfach enorm dazu gepasst. Er hat mir schon nach dem 3. Date "Ich liebe dich" gesagt und ich war schon so, wow, 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 Moment mal. Also ich meine, ich habe 20 Jahre lang gebraucht, um mich selbst lieben zu lernen und da kommt so ein Typ daher und lernt natürlich nur die positiven Seiten an mir innerhalb von 3 Tagen, auch nicht sehr viele, und sagt, dass er mich liebt. Für mich sind "Ich liebe dich" Worte schon große Worte. Es kann sein, dass manche Leute das einfach so verwenden. Was ich viel schöner finde tatsächlich als das Wort "ich liebe dich" ist "ich sehe dich". Ich finde das viel intensiver, das benutze ich auch sehr gerne. Nicht sehr oft, aber sehr gerne. Es ist für mich dieses "ich sehe dich", ich kann deine Seele sehen oder ich habe einen Auszug in deine Seele erhaschen können. Ich sehe dich als Menschen und das, was ich sehe, das liebe ich. Ich sehe dich. Naja, nichtsdestotrotz habe ich zwar die ganze Zeit gesagt, ey, lass es uns doch langsam angehen, aber das Tempo wurde schon deutlich angegeben und irgendwann habe ich mich dann auch auf diesen Zug, ja, bin auf den Zug mit draufgesprungen, könnte man sagen. Und wir waren wie, ja, Feuer und Benzin mit 180 voll Karacho ins Verderben gefühlt. Aber natürlich waren die ersten 2 Wochen mega intensiv und schön. Ich hatte viel Vorsicht genossen, trotz des schnellen Tempos, aber ich gebe es zu, dadurch, dass ich da mitgemacht habe oder beziehungsweise da auf diesen Zug draufgesprungen bin, waren natürlich auch so voll viele Gedanken wieder so, oh mein Gott, das könnte der Typ sein, das ist, oh mein Gott, die Liebe meines Lebens vielleicht, das ist der Mann, für das sich all das Leid gelohnt hat, was ich erlebt habe und weshalb ich jetzt hier angekommen bin. Und weiß nicht, ich habe auch schon definitiv die Hochzeitsglocken läuten hören. Und während ich so voll hyped war, gab es natürlich auch die andere Seite, die gesagt hat, jo, Pauline, also entspann dich jetzt mal ein bisschen, ne? Du kennst den Typen nicht. Ihr wisst noch nicht so, wie was ist, wenn man sich streitet. Also ich habe immer wieder gesagt, lass uns erstmal abwarten, bis wir uns streiten und dann können wir ja sehen, wie jeder Mensch so damit umgeht. Und dann kam auch der Streit irgendwann mal, als wir es nicht erwartet haben. Und der war nicht cool. Und da hat man dann so ein paar Züge gesehen an einem Menschen, wo man sich dachte so, hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr Zeit gelassen, weil wir sind ja nach einem Date, waren wir schon eigentlich gefühlt in einer Beziehung. Hätte man sich Zeit gelassen, hätte man das vielleicht bemerkt, gesehen und dann gesagt, so, oh, das gehört für mich in eine Beziehung nicht hinein. Und zwar muss ich jetzt mal ein bisschen nachdenken, weil es waren einfach super viele Sachen. Was das Krasseste aber an der ganzen Sache war, war ein Satz, den er gesagt hatte. Damit hat er mich einfach komplett in der Hand gehabt. Also, naja, in der Hand vielleicht ein bisschen übertrieben, aber er hat mich überzeugt, mich auf ihn einzulassen. Und zwar hatte er gesagt, er kann mir nicht versprechen, dass wir auf ewig zusammenbleiben, wie denn auch, das Leben ist unberechenbar. Aber er verspricht mir, dass er mich in dieser Zeit lieben und respektieren wird, wie ich das verdient habe. Und das waren Sätze, die haben mich mit ins Herz getroffen. Das waren, wow, ich habe so schöne Sätze noch nie gehört. Und ich möchte nicht sagen, ich bin drauf hereingefallen, aber ich habe mir wirklich ganz, ganz doll gewünscht, dass er das ehrlich gemeint hatte. Und vielleicht hatte er das ehrlich gemeint zu diesem Zeitpunkt, bevor wir uns angefangen haben zu streiten. Vielleicht war das für diesen kleinen, kurzen, kleinen Moment ehrlich gewesen, ohne zu wissen, was alles in eine Beziehung hineingehört und wie viel Arbeit das ist. Und ich meine, ne, wir reden von zwei Menschen, die aufeinander antreffen und ein Leben zuvor gelebt haben und daraus auch viele Wunden mitgenommen haben, die sie heilen müssen. Und vielleicht eben auch Verhaltensweisen, die halt nun mal da sind. Und ich bin ja dann in den Urlaub gefahren und dann fingen wir uns schon an zu streiten. Das war nicht so gut. Also mit der Kommunikation hat es dann echt gebröckelt. Weil ganz am Anfang, was ich ja so toll fand an der Beziehung, war, dass wir einfach richtig toll miteinander kommunizieren konnten auf Augenhöhe. Wir haben einfach die Dinge direkt gesagt, die uns gestört haben. Oder wenn wir verletzt waren, haben wir das angesprochen und dann haben wir das ausdiskutiert. Und dann war wieder alles in Ordnung. Aber während des Urlaubs war das überhaupt nicht so. Wir haben uns die ganze Zeit gestritten und irgendwie war da total der Wurm drin. Und im Endeffekt waren wir ja auch völlig fremde Menschen. Also ich bin ja in den Urlaub gefahren und er ist ja in Bremen geblieben. Und ich habe mir halt manchmal ein bisschen Aufmerksamkeit gewünscht, die nicht vorhanden war während der Zeit. Und es gab so Sachen zum Beispiel, wo er das nicht so ernst genommen hatte, als ich gesagt habe, ich habe Angst, als Frau alleine durch den dunklen Park zu gehen, hatte ihm eine Sprachnachricht gemacht und wollte halt so ein bisschen einfach mit ihm am Telefon quatschen. Und er war am Zocken und hat dann einfach nur gesagt, ich soll mich mal nicht so anstellen. Ich mache ja jetzt hier voll den Fass auf. Oh, ich hasse solche Sätze. Naja, und ich habe mich einfach nicht gesehen und gehört gefühlt. Weil ich mir dachte so, okay, krass, ich meine, ein bisschen Empathie. Ich bin nun mal eine Frau und laufe im Ausland durch eine dunkle Gasse alleine nachts. Also, ich weiß nicht, würde jetzt nicht sagen, dass ich deswegen ein Fass aufmache. Aber dementsprechend hatte ich auch nicht das Bedürfnis gehabt, ihm zu sagen, dass ich dann heim angekommen bin abends. Beziehungsweise, ja, später am Abend habe dann eine Freundin angerufen, die mich dann begleitet hat am Telefon, damit ich mich sicherer fühle. Und habe ihm dann einfach nur am nächsten Tag gesagt, so, hey, hör mal, also ich find's nicht so gut, wie du gestern reagiert hast. Und dann war er total wütend geworden, weil ich mich nicht gemeldet habe mit einer guten Nacht SMS oder Nachricht. Also der hat das Problem, was ich angesprochen habe, komplett wegignoriert und dann sein Problem zu dem größten Problem in unserer Konversation gemacht. Und dann hat er mich einfach ignoriert. Das war das allererste Mal, dass ich mit dieser Verhaltensweise in Berührung kam. Ich dachte mir so, will der mich gerade verarschen? Also der hat meine Nachrichten so zur Hälfte durchgehört und dann einfach den ganzen Tag nicht drauf reagiert. Irgendwann mal hat es mir dann auch gereicht, hat dann nochmal eine Nachricht geschrieben, meinte so, ey, was ist denn los? Also unsere Kommunikation ist doch immer sonst so gut. Warum passt es denn jetzt auf einmal nicht? Und dann meinte er, ich serviere dir heute deine eigene Medizin, damit du mal weißt, wie es ist, wenn sich jemand nicht meldet. Bezogen jetzt auf diese Gute-Nacht-Nachricht, die ich nicht geschrieben habe. Und dann dachte ich mir so, oha, das ist toxisch. Damit habe ich nichts zu tun, damit will ich auch nichts mehr zu tun haben. Ich hatte solche Beziehungen gehabt. Also wir machen nicht dieses, du hast mir wehgetan und deswegen tue ich dir zweimal mehr weh. Das ist Kindergarten. Ich bin 34 Jahre alt. Digga, bitte, komm auf dein Leben klar. Das Ende vom Lied war, er hat sich dann irgendwann mal entschuldigt, aber das hatte einen Knacks gehabt. Es war so die erste Red Flag. Die kleinen Alarmglocken fingen an zu bimmeln und das war blieb so im Hinterkopf. Naja, und später in der Beziehung war das irgendwie so, dass wir hatten ein Gespräch gehabt und ich habe irgendwie nicht so reagiert, wie er sich das gewünscht hatte, wobei ich meiner Meinung nach noch nicht mal mir irgendeiner Schuld bewusst bin. Es ging irgendwie darum, dass wir verabredet waren und ich habe daraufhin irgendwie ein paar Tage davor gefragt, so, ja, was geht? Und dann meinte er so, ja, er hat sich mit den Jungs von der Arbeit verabredet. An dem Tag, wo wir was machen sollten, werden die jetzt ein Video drehen. Und dann habe ich natürlich mich ein bisschen so, okay, sagt er mir etwa ab, weil er die anderen Male, wo wir uns treffen sollten, immer wieder abgesagt hatte, beziehungsweise einfach sich nicht gemeldet hatte. Und ich musste dann darauf kommen, dass er wohl das Treffen absagt. Und habe mich dann, also war meine Reaktion, okay, sehen wir uns noch? Und anscheinend war diese Reaktion nicht gut. Er hatte erwartet, dass ich sage, oh wow, er dreht ein Video, was für ein Video dreht er denn? Wie cool ist das denn? Also er hat sich mehr Support meinerseits gewünscht. Aber gut, woher soll ich denn dann das wissen, wenn man das nicht kommuniziert? Auf jeden Fall habe ich geantwortet und dann kam einfach nie wieder mehr was. Eine Woche lang kam kein Piepston mehr von ihm. Ich habe mehrfach noch geschrieben, also insgesamt zweimal. Meinte dann so, yo, alles in Ordnung, keine Nachricht. Nochmal eine, wieder keine und hab dann, ja gut, ich könnte sagen, ein Ultimatum nach einer Woche gesetzt, hab dann gesagt, so Junge, wenn du dich jetzt bis dahin nicht meldest, dann nehme ich an, dass das jetzt vorbei ist mit uns. Ja, und dann hat er sich nicht gemeldet und dann war die Beziehung auch schon für mich schon durch. Ich hab mir nur gedacht, so Alter, wie krass ist das denn? Wir sind nur zu einem Gespräch gekommen, weil ich mich doch darum bemüht habe, weil ich es irgendwie verstehen wollte, was gerade passiert ist. Im Endeffekt ist es so, er ist ein süßer Mensch in einigen Bereichen. Ich würde ihn jetzt vielleicht nicht als Partner empfehlen, noch nicht. Er braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Reife und vielleicht sollte er an gewissen Dingen bei sich selbst mal arbeiten. Er war einer von den süßen Typen, aber mit sowas komme ich halt gar nicht klar. Er ist halt konfliktscheu, konfliktvermeidend. Sprich, jedes Mal, wenn ein Konflikt entstanden ist, hat er sich zurückgezogen, aber er hat es nicht mitgeteilt. Du hast es dann einfach gemerkt, indem diese Person sich ewig lange nicht mehr bei dir gemeldet hat und dann kam sie aus dem Nichts wieder so, hallo, hier bin ich. Und ich kann damit nicht umgehen. Also mit Silent Treatment kann ich überhaupt nicht umgehen. Meine Mutter hat mich immer so bestraft in Anführungszeichen. Wenn meiner Mutter irgendwas nicht gepasst hatte, dann hat sie sich einfach zu Hause zurückgezogen. Es gab keine Umarmung, keine liebevollen Worte. Nicht, dass es das überhaupt gab, aber dann erst recht nicht. Dann war es immer, ich bin an allem schuld. Ich wurde mit Schweigen bestraft. Ich wurde noch nicht mal angeschaut in der Wohnung. Auch wenn wir nebeneinander standen, war ich wie unsichtbar. Und das hat einfach eine richtig enorme tiefe Wunde in mir hinterlassen, die jedes Mal aufreißt, wenn ein Mensch, eben vielleicht auch ein anderer neuer Mensch, dann so einen Verhalten zeigt, indem man einfach nicht offen kommuniziert, sondern sauer ist, ohne das zu sagen und dann einen mit Ignoranz bestraft oder sich zurückzieht. Das ist vollkommen in Ordnung, du kannst dich zurückziehen, aber hey, teile es doch mit. Es ist so schwierig zu sagen, ich bin gerade sauer auf dich. Ich werde mich ein bisschen zurückziehen. Gib mir bitte die Zeit. Oder irgendwas in der Hinsicht. Aber nicht einfach sich verpieseln und dann ankommen, wann es einem passt und hoffen, dass die Tür noch offen ist. Nee. Das machen wir nicht. Ich habe nach der Trennung echt krass gehadert und ich habe ein bisschen gelitten, muss ich zugeben. Ich war echt enorm traurig, obwohl ich Schluss gemacht habe, war ich einfach enorm traurig, weil ich mir gedacht habe, so, es gibt's doch nicht. Der Typ hat doch gesagt, er wird mich respektieren und lieben, so wie ich es verdient habe. Und jetzt tut er das nicht und er kämpft nicht um mich und er ändert sich nicht und er, weiß ich nicht, ändert nicht seine Verhaltensweisen, die mir wehtun, um eben gemeinsam sein zu dürfen. Das hat mich so, also, weiß nicht, das hat mich echt verletzt und genervt auch. Ich mir gedacht habe, so, hallo, ich bin ein toller Mensch und ich verdiene es, dass man sich auch mal in der Beziehung, um mit mir zusammen zu sein, um miteinander zusammen zu sein, bemüht, arbeitet. Nichtsdestotrotz hatte ich nach einer gewissen Zeit versucht, den Kontakt wieder aufzunehmen. Ich mal wieder. Sex mit dem Ex ist halt irgendwo ja auch Tradition. Das muss man ja wenigstens einmal gemacht haben. Auch als Selbstverarsche. Das hatte dann semi-funktioniert. Der Kontakt endete wieder in Streit. Dann kam der Kontakt wieder zustande. Und dann hatte ich einen großen Auftritt gehabt hier in Bremen. Kurz vorm Ende des Jahres. Und er hatte gesagt, Er kommt vielleicht. Und dieses Ich komme vielleicht hat so eine große Hoffnung in mir geöffnet. Das waren die schlimmsten Worte, die er eigentlich hätte sagen können. Er hätte meiner Meinung nach einfach gar nichts sagen sollen, denn er wurde gar nicht eingeladen. Er wusste von dem Termin, er hat mich dann gefragt, wo das ist, um welche Uhrzeit, dies, das. Und dann kam eben sie, so, ja, ich versuche zu kommen. Komm vielleicht. Am Abend meines Auftritts, bei dem auch Freunde da waren, ja Leute, ich habe Freunde. Ich bin erst seit März hier und ich habe schon Freunde gefunden. Voll schön, ne? Ich dachte, ich würde an Einsamkeit sterben. Ist nicht so. Ich sterbe nicht an Einsamkeit. Vielleicht an der Einsamkeit, die so chronisch mich mein Leben lang begleitet. Aber nein, ich sterbe nicht daran. Ich leide nur ein bisschen. Nichtsdestotrotz habe ich Menschen gefunden. Meinen kleinen Bereich, Menschen, mit denen ich mich treffen kann, mit denen ich reden kann, die mich glücklich machen. Und ich hoffe, dass ich sie auch happy machen kann. Und die eben zu meinem Auftritt gekommen sind. Und während der Einlass noch offen war, habe ich die ganze Zeit mit so einem ganz ekligen Gefühl, also ich hätte vor Nervosität wirklich mich übergeben können. Ich habe die ganze Zeit die Tür angestarrt. Und jeder Mensch, der zur Tür gekommen ist, da war dieses, oh, ist er das? Ist er das? Ist er das? Und dann kam diese große Realisation, nee, er ist es nicht. Er ist es nicht. Und es gab diese eine Stimme, die immer mehrfach zu mir gesagt hat, Paulina, er kommt nicht. Und das weißt du. Du weißt es tief in deinem Inneren, dass er nicht kommt. Er kommt nicht. Aber mein kleines inneres Kind da drinne war so, bitte, bitte, ich hoffe, er kommt. Es bedeutet uns so viel. Das ist unser großer Auftritt. Ich hoffe, er kommt. Er lässt uns doch nicht alleine im Stich. Doch, das hat er. Er ist nicht gekommen. Er hat nicht abgesagt. Er hat noch nicht mal Bescheid gegeben. Er hat sich einfach seitdem nie wieder mehr gemeldet. Er hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Und ich mich auch nicht. Das hat so enorm wehgetan. Es hat mir ein bisschen meinen Auftritt vermasselt, beziehungsweise ich habe mir selber den Auftritt vermasselt dadurch, weil ich so enttäuscht und verletzt war, dass ich wirklich gehofft habe, dass der Mensch, der gesagt hat, dass er mich liebt, zu meinem Auftritt kommen würde und dann einfach nicht auftaucht. Dann nicht mal Bescheid gibt. Noch nicht mal am nächsten Tag fragt, wie mein Auftritt dann war. Er hätte sich ja nicht mal rechtfertigen müssen, wenn er wenigstens das Interesse gezeigt hätte. Aber nicht mal das. Und so einen Menschen soll ich hinterherrennen? Mit so einem Menschen möchte ich zusammen sein? Nein, möchte ich nicht. Und das zeigt mir, ich habe mich verändert. Okay, manchmal mache ich die Fehler in Anführungszeichen, dass ich deutlich zu viele Chancen einem Menschen gebe oder zu sehr hoffe, dass der Mensch sich verändert oder mir die Liebe zeigt, die ich wirklich verdient habe. Oder dass wir zusammen darin arbeiten. Und gleichzeitig hätte ich mir nicht so viel Mühe gegeben, wüsste ich nicht, dass ich alles gegeben habe. Ich habe wirklich alles gegeben und der Mensch möchte nicht. Und das hat nichts mit meinem Wert zu tun. Das hat nichts mit meinem Wert zu tun, denn ich habe die Menschen um mich herum, die mich lieben. Ich habe es nicht nötig, um die Aufmerksamkeit und Wertschätzung mir gegenüber kämpfen zu müssen. Das war das Ende dann unserer Bekanntschaft und unserem Kontakt. Er hat sich zwar nochmal gemeldet beim Zocken, also indem er mir einfach nur billige Spieleeinladungen gesendet hatte, also noch nicht mal eine persönliche Nachricht geschickt hat, sondern einfach nur wahrscheinlich auf den Knopf gedrückt, einladen zum Spiel. Die habe ich dann auch alle wegignoriert und habe mir gedacht, nee, also wenn du noch Kontakt mit mir haben möchtest, wenn du noch möchtest, dass ich in deinem Leben verfügbar bin, dann muss da mehr kommen. Was bin ich? Also wer bin ich denn? Verkaufe ich mich so sehr unter Wert? Das mache ich nicht mehr. Naja, das ist so ein bisschen die abgeschlossene Story jetzt dazu. Und das war so ein bisschen zu der Liebe dieses Jahr. Die Liebe lässt halt noch ein bisschen auf sich warten. Ich habe ein bisschen Angst nach wie vor, dass ich, weiß ich, die Liebe nicht kennenlernen werde. Dass ich nicht wissen werde, wie es ist, wirklich in der Liebe respektiert und geliebt zu werden. Und dass man zusammen beste Freunde sind und aneinander arbeitet oder miteinander, jeder an sich selbst arbeitet, zusammen wächst, stärker wird, das Leben genießt, reisen geht, Herausforderungen annimmt und sie besteht. Ich weiß nicht, mir fehlt einfach ein Mensch an meiner Seite. Ich bin einfach ein Rudeltier ohne Rudel. Ja. Okay, never mind, das ist jetzt ein bisschen traurig und weil wir uns schon in dieser fantastischen Stimmung befinden, geht's einfach weiter in die Traurigkeit. Vielleicht mache ich noch ein bisschen was Positives, yikes. Also bin ich dann in den Urlaub gefahren, habe ich mir erstmal ein bisschen, ich habe Polen erstmal besucht, meine Heimat. Das war ein bisschen anstrengend, muss ich zugeben. Ich habe meine hochschwangere Freundin angetroffen, die hatte echt so schlechte Laune. Junge, Junge, Junge. Das hatte gar keinen Spaß gemacht. Irgendwie war Polenurlaub gar nicht so schön. Auch eben durch die ganzen Streitereien mit, egal, ich nenne seinen Namen jetzt trotzdem Daniel. Und ich habe meinen Opa besucht. Mein Opa hatte nämlich, ich habe meinen Opa jetzt ein paar Jahre nicht mehr gesehen. Wir wollten uns immer wieder treffen und immer wieder hat er das abgesagt, weil er meinte, er muss ins Krankenhaus, er macht eine Reha. Ich habe dann immer wieder gefragt, Opa, was hast du denn? Und er meinte so, ach, das ist nichts Großes, ein bisschen Rückenschmerzen, nur dies, das. Kurz bevor ich dann nach Polen gekommen bin, meinte er, ich soll gar nicht kommen, weil er wieder im Krankenhaus ist und es nützt nichts. Da habe ich gesagt, natürlich komme ich jetzt erst recht. Hab dann nochmal gefragt, was er denn hätte. Er meinte irgendwie, also Anämie, genau. Und dann habe ich habe das nicht so verstanden, habe das ein bisschen gegoogelt, Freunde gefragt. Und die meinte so, ach, mach dir da keine Sorgen, das ist nichts Schlimmes. Ja, okay. Und dann bin ich ins Krankenhaus. Als ich die Station schon betreten habe, hatte ich ein ganz, ganz ungutes Gefühl gehabt, dass mein Opa nicht ganz ehrlich war mit mir. Weil auf der Station stand innere Medizin und Nephrologie. Und Nephrologie kannte ich den Begriff durch meinen Ex. Auf jeden Fall, als ich dann den Gang betreten habe und in das Zimmer meines Opas gegangen bin, da fing ich ganz furchtbar an zu weinen, weil da lag nicht mehr so richtig mein Opa, da lag so, also ja, es war er, aber seine Ärmchen und Beinchen, die waren so dünn und da war nur noch so ein ganz kleiner, zerbrechlicher Körper und er hatte definitiv nicht Anämie gehabt. Er hatte was ganz anderes und war nicht ehrlich mit mir und ich fing an zu weinen und dann fing er an zu weinen und meinte dann zu mir, Knüdelchen, hör auf zu weinen. Im Knüdelchen hat er mich immer als Kind genannt. Und meinte dann so, komm, wir gehen jetzt einen Tee trinken. Und ich habe ihn dann geschoben im Rollstuhl. Und dann sind wir noch heimlich eine rauchen gegangen. Das war seine Idee, damals ganz klar ist. Ich bin hier nicht die Übeltäterin gewesen. Dann musste ich meinem Opa noch heimlich Kippen kaufen gehen. Mhm, yep, yep. Und ja, ich musste aber meinen Urlaub halt, also ich hatte ja meinen Urlaub weiter geplant. Und bin weiter verreist. Und kurz bevor ich eigentlich wieder nach Deutschland zurück wollte, habe ich noch mal einen Abschied bei meinem Opa gemacht, weil er aus dem Krankenhaus entlassen worden ist. Und dann, weiß ich nicht, dann saßen wir da und ich zu dem Zeitpunkt war ich ja noch mit Daniel zusammen und habe meinem Opa natürlich Daniel gezeigt. Ich habe meinem Opa so gefühlt jedes Jahr immer einen Typen gezeigt per WhatsApp, von dem ich geglaubt habe, dass es diesmal wirklich der ist. Und bei Daniel habe ich dann auch gesagt so, ja Opa, und den werde ich heiraten. Ich sag's dir, das wirst du schon sehen. Dann begleitest du mich zum Altar. Mein Opa war mein Papa-Ersatz, also insgesamt meine Großeltern. Meine Oma ist aber 2014 schon verstorben. 2014 war auch schon so ein Jahr, das einfach alles verändert hatte. Ja. Und dann ist halt nur noch mein Opa geblieben, also der Ehemann meiner Oma. Die waren so ein Gamechanger. Nicht, dass sie viel ändern konnten in meiner Kindheit, weil ich bei meiner Mutter aufgewachsen. Oder sie konnten jetzt auch nicht an den Missbrauchssachen wegen meinem Vater was ändern, weil das, ja, seine, ihre, warte mal ganz kurz, von denen der Sohn war. Also von meinem Opa war es sein Stiefsohn, aber ja, ich habe es denen ja auch nie erzählt gehabt. Anyways. Es war auf jeden Fall der letzte Tag mit meinem Opa von meiner Abreise, war, ja, der hätte vielleicht besser sein können, ich weiß nicht, ich war so verknallt in Daniel, dass ich lieber mit Daniel meine Zeit verbracht habe am Handy, als mit meinem Opa, wobei mein Opa auch nur im Wohnzimmer saß und irgendeine Serie geguckt hatte und wir eigentlich auch gar nicht groß miteinander gesprochen haben. Und am nächsten Tag habe ich mich dann verabschiedet und ihn umarmt und ihm gesagt, dass ich ihn liebe. Und einen Monat später habe ich dann erfahren, dass er verstorben ist. Und das hat ganz doll wehgetan. Und er hatte nicht Anämie gehabt, er hatte Sepsis, also eine Blutvergiftung. Irgendwie hatte er eine OP im Krankensaal gehabt und dort haben die ihn mit irgendeinem Bakterie oder einem Virus angesteckt. Und das hat mein Opa nicht verkraftet. Ich weiß, dass er ganz oft gesagt hatte, immer so mit so einem verbitterten Ton, ja, ja, wer weiß, ob ich dieses Jahr noch überleben werde. Und dann habe ich immer gesagt, ach, hör auf, so zu reden. Du wirst voll lange leben. Immerhin war er erst 70. Ich habe mir die ganze Zukunft noch mit ihm vorgestellt. Genauso wie mit meiner Oma, die damals mit 65 Jahren verstorben ist. Das waren meine beiden Großeltern, das waren die jüngsten Großeltern. Und ich habe gedacht, dass ich die Zeit der Welt mit diesen Menschen habe. Und dann habe ich manchmal Dinge nach hinten geschoben. Manchmal bin ich an Anrufe nicht dran gegangen, weil ich einfach gerade keine Lust hatte zu telefonieren. Weil ich gedacht habe, wir haben die Zeit der Welt. Und jetzt hat sie mich eines Besseren gelehrt. Es gibt keine Garantie auf morgen. Und wir müssen das nutzen, was wir haben. Die Zeit jetzt. Wir müssen uns vergeben können, uns umarmen und uns lieben. Heute und jetzt. Weil morgen kein Versprechen ist. Ich vermisse meinen Opa unfassbar. Ich kann gar nicht beschreiben, was das mit mir gemacht hat. Das Haus, in dem ich aufgewachsen bin, ist verkauft worden. Meine ganze Kindheit verbrachte ich dort. Das ist alles weg. Die Menschen, die mich geliebt haben, die mich unterstützt haben, die mich als kleines Mädchen kennen, die etwas bewirkt haben, die sind weg. Und ich verstehe, dass das Leben so funktioniert. Das Leben ist tough. Das habe ich gelernt. Aber scheiße, kommt denn irgendwas Gutes noch? Also, wie viel möchte das Leben nehmen? Ich habe das Gefühl, das Leben gibt mir nämlich nicht so viel zurück, wie es nimmt. Dieses Jahr, ich dachte, es wäre super. Es war es eigentlich auch. Der Umzug, das mir gezeigt hatte, wie stark und erwachsen ich geworden bin, dass ich alles alleine wuppen kann. Trennung, die ich dann überlebt habe. Dann die neue Liebe, wo ich dachte, yay, diesmal bleibt ein Mensch. Der Job, das funktioniert alles. Ich bin zufrieden in meiner Arbeit. Ich krieg strukturiertes, stabiles Gehalt. Kann mir irgendwie Sachen kaufen, aber Materialismus macht mich nicht glücklich. Deswegen, weiß ich nicht. Aber warum nimmt es mir den Menschen weg, der mich noch liebt, aus meiner Familie? Warum nimmt das? Ich habe noch andere Leute in meiner Familie, da kannst du gerne tot herumwühlen. Ja, also es gibt, ich kann es nicht fassen, dass die Großeltern, die so schlimm zu mir waren, wie zum Beispiel dieser eine Krapschopa, der mich immer befummelt hat und danach beleidigt hatte und erniedrigt hatte, dass der einfach noch lebt. Unkraut verjährt nicht, ne? Und der Mensch, der mit mir so viele Erinnerungen gesammelt hat, dass er einfach weg ist. Und ich weiß, ich bin nicht alleine damit. Ich versuche, mich damit auch irgendwie aufzuheitern. Aufzuheitern in Anführungszeichen. Ich versuche mir zu sagen, Paulina, du bist nicht alleine mit deinem Schmerz. Da draußen gibt es auch Menschen, die haben ganz, ganz, ganz viel verloren. Und die wuppen das Leben auch irgendwie. Und ich versuche es zu wuppen. Aber ich bin sehr einsam. Und ja, ich bin sehr einsam. Ich hätte gerne ein Haustier. Aber kann ich gerade nicht haben in der WG. Und ich hätte einfach gerne etwas um mich herum, um das ich mich kümmern kann. Oder das mich lieb hat. Das sich freut, wenn ich den Raum betrete und ich mich freue. Wenn ich den Raum betrete, dass wir uns beide freuen. Ich hätte einfach gerne irgendetwas. Ich weiß nicht, ob das Leben mich bestrafen will. Ob das Leben mir irgendwie zeigen will, wie krass es ist. Ich werde nicht aufgeben, ich werde mich nicht unterkriegen lassen. Aber ich hoffe, dass das Leben auch irgendwas Positives zeigt. Und ja, es hat vieles Positives gezeigt. Gar keine Frage. Aber ich möchte das Leben nicht immer alleine beschreiten müssen. Ich habe keinen Bock mehr. Also, ich werde keine Dummheiten machen. Ich habe mich dem Leben verschworen. Das ist etwas, was sehr lange zurückliegt. Es wird keine Scheiße mehr gebaut. Aber es ist schwer. Und ich frage mich, wie andere Menschen das machen. Wahrscheinlich einen Schritt nach dem anderen gehen. Das Krasse an der Beerdigung meines Opas war vor allem auch, dass ich nach 10 Jahren meinen Vater wieder treffen musste. Mein Vater, den Peiniger, Oder den Täter einfach. Man kann es auch einfach den Täter sagen. Und ich hatte echt enorme Angst gehabt, weil ich wusste, dass irgendwie alle dort sind mit ihren Paaren. Macht das überhaupt Sinn, was ich gerade gesagt habe? Mit ihren Partnern, Partnerinnen. Dass sie alle sozusagen zu zweit sind und Rückendeckung haben. Oder ja, eine Stärkung. Und ich bin da ganz alleine hingereist. Ich weiß noch, wie ich ich weiß gar nicht, ob er zu dem Zeitpunkt mein Ex war oder mein Freund noch, kein Plan. Ich weiß noch, wie ich Daniel geschrieben habe, dass mein Opa verstorben ist und dann meinte er, gute Besserung. Gute Besserung, Digga, also, was für gute Besserung? Naja gut, vielleicht weiß nicht jeder, wie man ordentlich darauf antwortet. Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass da sowas käme wie, oh mein Gott, es tut mir so unfassbar leid. Wenn du etwas brauchst, melde dich. Nicht, dass ich mich melden würde, aber just give me the feeling, dass du für mich da bist. Aber ist okay, ich bin für mich da, passt schon. Also auf jeden Fall sollte ich meinen Peiniger nach 10 Jahren wieder treffen und ich hatte enorme Angst. Ich habe ganz oft mir vorgestellt, wie es wäre, meinen Vater wieder anzutreffen und an meinen Vorstellungen ist das nie passiert. Hat sich die Therapie ausgezahlt? Bin ich stärker geworden? Kann ich diesem Tyrannen entgegentreten, ohne dass er mich komplett fertig macht? Und jetzt musste ich dem wieder begegnen, während mein Herz einfach geblutet hat. Während ich, weiß nicht, selbstbewusst und stark, kann man das nicht nennen. Ich habe so viel geweint und ich war einfach sehr verletzlich. Und so musste ich diesen Menschen jetzt begegnen. Und alle sind dort. Und ich bin halt alleine. Dieses alleine. Ich kotze im Strahl. Alleine, alleine. Ich muss alles alleine machen. Ja, ich will doch auch einfach nur, dass mal jemand da ist. Mit mir. Aber ich kann mir auf die Schulter klopfen. Ich habe es ziemlich gut hingekriegt. Mein Vater hatte definitiv versucht, mich irgendwie zu, weiß ich nicht, was er da vorhatte. Zum Beispiel so Sachen wie, ja, hier wird nicht geraucht. Rauchen ist ungesund. Dann habe ich gesagt, so ja, danke für die Info, ich bin erwachsen genug. Er hat versucht, irgendwie sich so in mein Leben einzumischen und dachte, er hätte noch irgendeine Macht über mich, dass er da irgendwas sagen kann. Also zum Beispiel auch, als wir dann alle am Tisch saßen beim Essen später, habe ich mich woanders hingesetzt und neben ihm war ein Platz frei und dann meinte er die ganze Zeit so, setz dich jetzt hier hin. Und dann meinte ich so, nee, ich sitze hier. Ja, aber warum da? Du sollst dich neben mich setzen. Ich so, nee, möchte ich nicht. Ende der Diskussion. Das war wieder so wie so ein Stierkampf, wo beide versucht haben, auf ihr Recht zu beharren. Aber ich meine, mein Gott, ich kann mir ja selber aussuchen, wo ich sitzen möchte. Und ich möchte einfach nicht neben diesen Hurensohn sitzen. Wobei, ich kann ihn noch nicht mal Hurensohn nennen, weil meine Oma war einfach mein liebstes Stück. Also neben diesem Arschloch. Und das waren ganz viele Momente, so auch in der Kirche später, davor in der Kirche, als ich mir wieder einen Platz ausgesucht habe, um zu trauern, hat er erstmal woanders gesessen und hat sich dann zu mir gesetzt, also wieder diese Kontrolle, du bist neben mir, du gehörst zu mir, ich kontrolliere dich. Ja, ich kann das nicht erklären, das war immer so. Also mein, Kotze. Das Krasseste an dem Ganzen, das hat mich sehr, sehr, sehr traurig gemacht. Es war schon so das Sahnehäubchen. Also ich bin ja an dem Tag, wo ich es erfahren habe, sofort, das ist auch so krass, er hat mir gesagt, Opa ist gestorben. Und ich meinte, so, wann ist die Beerdigung? Am nächsten Tag. Am nächsten Tag, ich also Urlaub, beziehungsweise krankgemeldet bei der Arbeit. Und nach Polen gereist, sofort, was einfach ein paar Stunden waren. Hab extra noch gefragt, so ey, wie sieht's mit dem Blumenstrauß aus? Nee, brauchst du dich gar nicht drum zu kümmern. Ist schon alles geklärt. Jetzt stellt euch vor, dann bin ich da bei der Beerdigung. Übrigens war es mega Full House, weil mein Opa seiner Firma einfach sehr geliebt worden ist. Einfach ein toller Mensch. Und es waren sehr, 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 sehr viele Menschen da. Und überall lagen diese riesengroßen Blumenkränze und Blumensträuße, wo überall drauf stand, hier, wir trauern um dich, deine Familie. Also mein Opa hatte ja noch einen Bruder gehabt und der hatte noch eine Tochter gehabt oder zwei Töchter und so weiter und so fort. Also auf diesen Sträußen stand dann zum Beispiel hier in Liebe deine Nichte mit Familie, dann hier dein Bruder. Mein Vater hatte auch so einen Riesenstrauß. In Liebe dein Sohn und seine Freundin. Also es hat sogar die Freundin da drauf. Es gab keinen Blumenstrauß, keinen Kranz. Nichts, nichts von mir. Es gab nirgendwo etwas, was stand, du wirst schmerzlich vermisst von deiner Enkelin. es gab keine Blume von mir. Also ich bin dann natürlich auf so eine Schnelle kriegt man ja jetzt nicht, während man schon dort ist, einen Blumenstrauß. Also habe ich ihnen eine einzelne Lilie geholt, weil das meine Lieblingsblumen sind. Und während überall diese ganzen Riesensträuße lagen, damit jeder weiß, wer ihn alles vermisst und seine Arbeiter und alles drum dran, und das von mir gab es nicht mal ein Wort, so als gäbe es mich gar nicht, lag diese einzelne Lilie dort auf seinem Grabstein. Das war auch einer der Momente, der mich sehr verletzt hatte. Weil du kannst doch nicht sagen, ja, wir haben an dich gedacht und alles drum dran, wir haben alles organisiert, und dann organisierst du einen Blumenstrauß und schreibst noch nicht mal meinen Namen drauf. Na, ist ja auch egal. Mein Opa wird's ja eh nicht sehen, er ist tot, ne? Also alle, die das sehen, es sind eigentlich nur die Menschen da draußen, die Lebenden, die sich dann vielleicht einen abfeiern können. Oh, guck mal, da steht mein Name drauf, whatever. Ich weiß es nicht. Es hat einfach nur wehgetan. Und später sind wir zu Hause angekommen bei meinem Opa in der Wohnung, und ich wollte mich einfach nochmal von den ganzen Räumen verabschieden. Ich meine, ich habe da meine Kindheit verbracht. Und da sind so viele Erinnerungen. So viele Erinnerungen. Und ich wollte noch den Duft einatmen und jede Wand berühren, und ich wollte auf jeden Fall eine Erinnerung von meinem Opa haben. Während die Erwachsenen, ich meine, ich bin zwar auch erwachsen, aber ich meine jetzt so mein Vater, der Onkel und so weiter und so fort, sich darüber unterhalten haben, was die jetzt alles von Opas Wohnung raus hiefen. Ja, und ich nehme die Uhr und ich nehme das und ich nehme das und ich nehme die Lampen und ich nehme die Möbel. Wollte ich persönlich einfach nur Fotos haben oder vielleicht einen Pulli von meinem Opa, wo vielleicht noch sein Duft drauf wäre. Okay, klingt das komisch? Der Duft von meinem Opa? Anyways, also irgendwas halt Persönliches. Und mein Vater hat das wirklich geschafft, noch am Tag der Beerdigung mir noch einmal so richtig vor aller versammelter Mannschaft weh zu tun, indem er gesagt hatte, dass ich jetzt die Wohnung verlassen soll und ich nichts bekomme. Und das war wieder, das hat, oh mein Gott, wenn mein Opa am Leben gewesen wäre. Weil der hätte ihn, oh, der hätte ihn ermahnt. Mein Opa war so stark. Mein Opa war der Einzige, der sich so ein bisschen wenigstens gegen meinen Vater erhoben hat. Und mein Opa hat auch mal einen anderen Opa aus der Wohnung rausgeschmissen, als ich mein 18. Geburtstag gefeiert hatte. Und der eine Krabsch-Opa hat sich voll daneben benommen. Er ist erstmal zu spät gekommen. Dann hat er sich hingesetzt und voll über mich abgezogen und gedacht, dass er mit seiner Lästereien die anderen Leute auf seine Seite ziehen kann, damit alle dann sagen können, wie Paulina scheiße ist. Aber mein Opa, mein super süßer Opi, hat ihn dann rausgeschmissen und gesagt, er darf nie wieder mehr hier einen Fuß betreten und was das für eine Sauerei ist, wie er dann überhaupt mit mir sprechen würde. Ja, also mein Opa hat sich für mich eingesetzt, und dann stand ich wieder in dieser Familie, die alle das mitbekommen haben, dass mein Vater mich gerade aus der Wohnung meines Opas rausschmeißt, ich nichts mitnehmen darf, und keiner hat was gesagt. Alle haben nur beschämt auf den Boden geguckt. Wahnsinn. Und ich konnte dann auch nicht anders. Ich habe natürlich angefangen zu flennen. Es war mir dann auch egal, ob mein Vater mich jetzt flennen sieht, wenn er sich darüber dann ergeilt und was auch immer. Und ach, fuck you. Fuck you, du Arschloch. Ich bin dann mit gebrochenen Herzen aus dieser Wohnung rausgegangen, ohne eine Erinnerung von meinem Opa mitnehmen zu können, ohne mich von den Wänden verabschieden zu können. Und ja, vor kurzem habe ich dann erfahren, dass die Wohnung verkauft worden ist und dies aufgelöst worden ist. Aber wisst ihr was? Die wichtigsten Erinnerungen habe ich in meinem Kopf, in meinen Träumen, in meinen Geschichten, in meinen Worten, wenn ich über ihn rede. Ich brauche keinen materialistischen Gegenstand von ihm, um mich an ihn zu erinnern. Er wird immer bei mir bleiben. Ich wollte nur sagen, dass ich bin stolz auf mich, denn ich bin nicht zusammengebrochen. Ich habe geweint, ja, wegen dem Tod meines Opas, aber ich habe mich nicht von meinem Vater fertig machen lassen. Ich habe mich vor allem nicht danach noch bestraft, weil er so ein Arsch ist. Ich habe mich umarmt, ich habe geweint, ich habe mich getröstet. Ich habe das alles alleine geschafft. So, ich bin echt stark geworden. 2025, ja, du kannst kommen. Also so abgelutscht vielleicht dieser Satz sich anhört, wenn man alles verliert, dann kann man ja nichts mehr verlieren. Also kann man nur noch dazu gewinnen. Und so hoffe ich einfach, dass 2025 einfach irgendwie irgendein Gewinn sein wird. Ich meine, was auch immer passieren wird, es wird nie nicht so wehtun wie der Verlust meines Opas. Und was das Krasse ist, ist einfach, dass mein Opa
zeitgleich, fast, also Pi mal Daumen auf das Datum jetzt, 1-2 Tage ähnlich. Okay, das ist jetzt voll kompliziert gemacht. Moment. Also meine Oma ist ja offiziell am 8. Oktober gestorben, aber im Koma. Davor, also sie wurde ja am Leben erhalten und eigentlich ist sie am 25. September verstorben oder 23. irgendwie so. Und mein Opa ist am 24. September 2024 verstorben, also einfach 10 Jahre später nach meiner Oma. Und das finde ich so krass. Und als ich in der kleinen Kapelle war, in der kleinen Kapelle, und die Musik, irgend so ein klassisches Lied lief, da habe ich meinen Opa gesehen und meine Oma vor meinem geistigen Auge, wie meine Oma mit so einem süßen Kleid dasteht und wie so auch so einem Abschlussball. Und mein Opa kommt dann daher und sagt so, darf ich dich um diesen Tanz bitten? Und dann tanzen sie und dann sagt sie, ich habe so lange auf dich gewartet, 10 Jahre. Und dann sagt er, aber jetzt bin ich da und ich verlasse dich nie wieder mehr. Und dieses Bild im Kopf, dass die beiden jetzt vereint sind, das hilft mir auch enorm, weil ich weiß, dass mein Opa nie wieder mehr glücklich war, seit meine Oma gestorben ist. Sie haben sich so sehr geliebt. Eigentlich müsste ich meinen Opa als Vorbild nehmen. Ich weiß nicht, warum ich immer irgendwelche komischen Typen antreffe, die doch nicht mal ansatzweise so toll sind wie mein Opa. Also das wird sich auch alles verändern. Wie gesagt, ich werde mehr auf mich hören, mehr für mich einsetzen. So wie dieses Jahr ist eigentlich ganz, also bis auf diesen Verlust, war das Jahr eigentlich ganz gut. Ich habe viel über mich gelernt. Ich habe meine Grenzen gesetzt. Ich bin stark geworden und erwachsen und reif und habe irgendwie so jetzt so langsam das erwachsene Leben erreicht, von dem ich immer geträumt habe, das langweilige Leben. Yay. Aber das habe ich mir gewünscht. Einfaches, langweiliges Leben, wobei es langweilig ja nie wird mit mir, beziehungsweise mit meiner Persönlichkeit. Aber einfach so angekommen. Ich bin noch nicht ganz angekommen, aber ich bin auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, das war's eigentlich. War das jetzt alles? Das war ganz schön viel. Ja. Oh, zu positiven Dingen vielleicht noch. Ja, und ich bin das allererste Mal in den Urlaub gewesen mit einer Freundin. Und das war auch cool. Ich war zuvor noch nie mit Menschen verreist. Und sie ist, hat spontan gebucht. Und dann sind wir nach Spanien, nach Barcelona. Yikes. Und das war mega cool. Aber wir haben festgestellt, dass wir auch ein bisschen Freiraum gebraucht hätten. Das werden wir beim nächsten Mal besser machen. Ich habe mich nämlich im Hostel eingenistet, weil ich ja nicht sicher war, ob sie nun kommt oder nicht. Und dann waren wir beide im Hostel und im Hostel, in so einem 6-Bettzimmer, gab es halt einfach nicht wirklich Zeit für sich selbst. Man konnte jetzt nicht laut Musik hören oder einfach nur für sich selber da sein. Und die nächsten Tage, wir waren einfach 24/7 gefühlt die ganze Zeit miteinander. Und irgendwann mal war man natürlich voneinander genervt, weil der Free Space ein bisschen gefehlt hatte. Aber das hat ja unsere Freundschaft jetzt nicht zerstört, sondern einfach stärker gemacht. Und ich find's voll süß, weil vor ein paar Jahren war sie gar nicht so aktiv in meinem Leben und jetzt ist sie einfach sehr aktiv. Ich habe sie in der Schülerhilfe damals mit 15 kennengelernt. Ich habe dieses Jahr nach Weihnachten ihre Mama wieder gesehen. Und wie gesagt, ihre Mama habe ich gesehen, als ich 15 war. Also sie hat sich mega gefreut und es war einfach mega schön. Und das waren einfach auch ein paar schöne Dinge dabei in diesem Leben, ne? Also in einem Jahr. Also es war schon sehr, sehr viel für ein Jahr, muss ich zugeben. War sehr, sehr viel. 365 Tage Full Experience als Mensch. Alles dabei gewesen. Wut, Trauer, Liebe, Einsamkeit, Freude, Glück, Angst, Überraschungen. Ich weiß nicht, und so viele weitere andere Adjektive. Genau. Fürs Leben. Gefühle. Viele, viele Gefühle. Und Silvester verbringe ich dann jetzt heute daheim, indem ich meinen Podcast schneide. Und bin zwar auf einer Party eingeladen worden, fühle mich aber nicht nach Party, fühle mich auch derzeit nicht nach anderen Menschen. Zumal da welche kommen als Pärchen. Ich fühle das gerade nicht. Als Single Lady in eine Pärchenparty einzutauchen. Ich weiß nicht, der Silvesterkuss ist halt irgendwas Besonderes für mich. Ich weiß nicht, warum ich diesen blöden Silvesterkuss zu was Besonderem in meinem Kopf gemacht habe. Und naja, ich knutsche auf jeden Fall heute meine Handfläche. Ich wünsche euch allen ein, ja, was, ein krasses neues Jahr. Ein Jahr voller Liebe und Stärke, Hoffnung, Gesundheit. Ein Jahr, das euch zu eurer allerbesten Version macht. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, ich bin nicht gut darin. I'm sorry. Ich habe einfach ein bisschen zu viel verloren dieses Jahr. Aber hey, ich habe natürlich auch dazu viel gewonnen. Also gar keine Frage, ne? Also es hätte deutlich schlimmer sein können. Im Sinne von, ne, in eine neue Stadt umzuziehen und dann keine Freunde zu haben oder noch Scheiße bei der Arbeit. Also, dass alles funktioniert. Das ist schön. Das ist schön. Ich hoffe, irgendwann mal bald. Denn ich bin 34, im nächsten Jahr werde ich schon 35 sein. Ich möchte einmal in diesem Leben eine schöne Beziehung haben, bitte. Eine für immer. Danke. Das wäre so mein Wunsch fürs nächste Jahr. Ihr Lieben, danke, dass ihr das euch alles angehört habt. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwas mitgeben. Zwar sind das alles so persönliche Geschichten, aber ja, vielleicht könnt ihr einfach darüber nachdenken, wie euer Jahr so war, was ihr daraus mitgenommen habt, was eure Herausforderungen waren, wie habt ihr sie geschafft und auf geht's ins nächste Wahnsinn. Yikes. Bye, bye.